Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
Stimmt es, dass Andi Möller mal verliebt war in ihre Tochter? Habe ich gelesen hier im Buch.
Ich hab's auch gelesen, also ja. Ich wusste nicht.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ach ja, Dragoslav Stepanovic. Das waren schöne Zeiten und damit hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz in einer besonderen Ausgabe. Normalerweise besprechen wir hier in unserem Podcast den kompletten Bundesligaspieltag. Das hier ist aber eine Ausgabe speziell für alle Eintracht Frankfurt-Fans. Wir wollen heute über das Eintracht Frankfurt-Spiel sprechen, beziehungsweise ihr könnt jetzt gleich hören, was ich, Max Jakob Ost, der Genetzer bei Twitter und Moderator dieser Sendung, mit meinen Gästen zum Eintracht Frankfurt-Spiel besprochen habe. Und ich würde sagen, viel Spaß dabei. Wir hören uns danach nochmal. Wenn euch die ganze Folge interessiert, dann geht auf rasenfunk.de. Da findet ihr die Besprechung aller Spiele. Aber jetzt hören wir uns mal an, was wir zur Eintracht zu sagen hatten. Und los geht's. Und dann haben wir noch ein Partie, was so ein bisschen aus diesem Spieltag rausfällt, weil wir ganz, ganz viele interessante Ergebnisse hatten, skurrile Ergebnisse. Und dann kommt dieses 0:0 von Eintracht Frankfurt gegen Hertha BSC. Vielleicht ist das dann auch das skurrilstmögliche Ergebnis für die Konstellation, nämlich dass Eintracht Frankfurt ja immer noch auf einem Champions League-Platz liegt und mit diesem Punkt sogar noch, ja, einer der Gewinner des Spieltags sein könnte, wenn man es so sehen wollte, weil ja dahinter auch nicht alle gewonnen haben. Vor allem Gladbach hat ja auch gegen Stuttgart verloren. Und trotzdem steht halt die Frage über allem, Benni, warum schafft man es nicht gegen Hertha BSC, für die es auch nicht mehr um so wahnsinnig viel geht und die jetzt auch nicht kein schlechtes Spiel gemacht haben, aber auch nicht die Leistung des Jahrhunderts gebracht haben? Warum hat es nicht zu mehr gereicht? Würdest du da auch diesen roten Faden, den Tobi schon ganz am Anfang der Sendung aufgemacht hat, von Mannschaften, denen die Puste langsam ausgeht, würdest du den denn auch rund um das Konstrukt Eintracht Frankfurt spinnen wollen?
Ja, ich glaube, man merkt jetzt, der Kader ist ein bisschen auf Kante genäht. Also da spielen doch schon sehr oft die gleichen Leute, gerade vorne drin. Allaire fehlt da auch mal, um da so ein bisschen mal Flexibilität reinzubringen. Mhm. Und die haben natürlich noch ihre Sahnespiele unter der Woche. Also da kann mir jeder erzählen, wie toll die Bundesliga ist. Aber ich glaube, in Frankfurt ist gerade das Thema Europapokal. Also ich weiß, die können in die Champions League und so weiter. Aber ich glaube, die merken auch, dass die großen Abende sind eben in Europa, die sie momentan haben. Da kommt jetzt Chelsea, dass man da vielleicht mit dem Kopf auch schon ein kleines Stück weiter ist. Obwohl man noch um die Champions League spielt, was ja absurd ist in der Bundesliga. Aber ich glaube, da ist jetzt quasi das für Frankfurt eine ungewöhnliche Konstellation, weil sie diese Art der Doppelbelastung die meisten Spieler auch gar nicht kennen. Und wissen, jetzt müssen wir heute gegen Hertha funktionieren. Super dröge. Und am Donnerstag ist dann wieder Party gegen Chelsea im eigenen Stadion. Und den Switch immer wieder hinzukriegen, ich glaube, das ist für den Kopf anstrengend und kann die Beine schon auch lahm machen. Gepaart mit dem Aufwand, den Frankfurt immer wieder betreibt in jedem Spiel und eben der Mannschaft, die dann doch relativ oft auf dem Platz steht und nicht so ganz oft durchgewechselt wird, was vorne ja auch oft passiert. Ich glaube, das kommt alles zusammen. Und dann spielst du gegen so eine bleischwere Truppe wie Hertha, die ja auch keinerlei Ambitionen mehr auf irgendwas hat. Kannst das Spiel, glaube ich, sogar auch noch gewinnen mit ein bisschen, ja, Glück, aber so richtig dran geglaubt scheint auch keiner zu haben. Ich glaube, da spielt alles rein und das führt dann am Ende dazu, dass sie, glaube ich, so richtig ihre Restenergie kanalisieren werden sie jetzt in die beiden Europa League Spiele und versuchen, so dumm das auch ist, dann noch in die Champions League zu sliden in der Bundesliga. Aber ich glaube, dass die am Donnerstag nochmal einen ganz anderen Spirit haben werden als in so einem Spiel jetzt gegen Hertha BSC.
Wo aber halt die Gefahr besteht, Tobi, dass du ausscheidest in der Europa League, egal in welcher Art und Weise, dann reist du jetzt dann auswärts nach Leverkusen. Also vielleicht ist ja jetzt dann Leverkusen sogar das wichtigere Spiel als jetzt dieses Chelsea-Halbfinale.
Ich glaube, das kannst du den Spielern nicht vermitteln und kannst auch den Fans nicht vermitteln. Ich glaube, da ist das Umfeld zu stark auf dieses Chelsea-Spiel gepolt. Und auf diese historische Chance.
Aber es geht halt bei dem einen, geht es halt um richtig viel Champions League-Kohle und beim anderen geht es um natürlich ein Finale. Also ja, ich verstehe das. Andererseits finde ich, merkt man schon auch Tendenzen, also gerade Adi Hütter und auch Freddy Bobic versuchen schon so ein bisschen klar zu machen, dass das eine quasi die Sahne auf der Torte ist und das andere wäre die Torte darunter. Wobei, wenn ich jetzt meine Kinder fragen würde, die würden auch nur die Sahne nehmen. Aber im Grunde ist es doch, eigentlich müsste man doch versuchen, vollen Fokus auf diese vielleicht für jetzt einige Zeit relativ einmalige Chance, Champions League Qualifikation zu legen, wenn man jetzt mal langfristig denkt.
Ja, ich sehe es gerade nicht so, weil du ja auch über die Europa League kannst ja auch eine Champions League-Qualifikation erreichen.
Sind die Chancen aber ja, geringer? Du hast gerade 3 Punkte Vorsprung.
Wie gesagt, ich glaube, das geht halt nicht. Ich glaube, das kannst du niemandem vermitteln. Das kannst du der Mannschaft nicht vermitteln, das kannst du dem Umfeld nicht vermitteln. Und Chelsea ist jetzt auch aktuell nicht unschlagbar. Also es ist nicht so, dass man da jetzt auf ein Team trifft, das, wo du sagst, vorher sagst, okay, keine Chance, wir fahren darauf, wir brauchen gar nicht antreten. So.
Klar, ja, okay. Stimmt.
Ich hatte schon auch ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, ob das körperlich oder geistige Erschöpfung war, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass sie gegen Hertha nicht an ihr Leistungslimit gegangen sind. Aus ganz verschiedenen Gründen. Einmal fußballerisch war da sehr viel, Frankfurt ist nicht gerade für den genauesten Fußball, genaueste Pass, höchste Passgenauigkeit bekannt. Und das dann Gelson Fernandes, 33% Passgenauigkeit im Mittelfeld, De Guzman 55%, glaube ich, Rode auch nur 70%. Da haben sie teilweise auch ohne Berliner Druck sehr schlechte Pässe gespielt. Und da hatte ich das Gefühl, dass die geistig vielleicht auch nicht ganz jetzt schon bei dieser Sache waren, sondern ich weiß ja nicht, wie man das ausdrückt, aber dass sie natürlich auch wissen, dass das jetzt am Donnerstag, dass da nochmal so eine riesige, größere Aufgabe auf sie wartet.
Ja. Vielleicht noch.
Das ist wahrscheinlich, was ich sagen müsste. Ich
bin so ein bisschen. Also diese Passquoten sind mir auch aufgefallen. Also gerade Fernandes, das war krass. Und auch, dass man, also sogar an den Stützen der Mannschaft, Makoto Hasebe, 2 Situationen war der Hasebe, den ich so liebe, dazu stehe ich ja offen in diesem Podcast, aber in einer Szene hat er auch echt einen Bock geschossen und das siehst du nicht so häufig von ihm. Auch Rode eben immer noch einer der besseren in der Frankfurter Mannschaft, aber auf niedrigerem Niveau als gewohnt. Hinteregger auch einige Aktionen drin gehabt, wo man sich gedacht hat, meine Güte, Gott sei Dank spielt mit Abraham jetzt jemand, der war in dem Spiel dann eher noch so das Bollwerk hinten drin. Aber an der Passquote konnte man es sehen und ich finde es auch, man kann zählen, in wie vielen Situationen gehen Philipp Kostic und Danny da Costa an die Grundlinie. Also die haben ja immer die Möglichkeit, machen sie ja auch, das mischen sie ja, mal flanken sie aus dem Halbfeld, also quasi direkt, wenn der Gegner versucht, sie zu stellen, aber noch nicht nah genug dran ist. Und manchmal gehen sie aber an dem Gegner vorbei an die Grundlinie. Beides sind gefährliche Hereingaben, aber die an der Grundlinie, da brennt es immer noch viel mehr, weil du die Option hast, auch flach in den Rückraum des 16ers zu spielen. Das ist viel, viel gefährlicher für den Gegner. Und die gehen mit jedem Spiel seltener an die Grundlinie. Und gegen Hertha müsste es meinem Beobachten nach den Tiefstwert erreicht haben. Da wurden die Flanken immer sofort geschlagen. Die werden auch immer noch geschlagen. Also 27 waren es wieder in diesem Spiel. 6 davon kamen an. Aber man geht nicht mehr an die Grundlinie. Und ich glaube, das könnte so einer der Punkte sein, wo man an der taktischen Sache, die man beobachten kann, einen Erschöpfungszustand ablesen kann, zumindest meine Ferndiagnose.
Der zweite große Faktor, der hineinspielt, ist das Fehlen von Haller, vor dem ich schon seit längerer Zeit sage, dass er in diesem Dreieck Rebic, Jovic, Haller der wichtigste Spieler ist. Gar nicht, weil er der beste Fußballer ist, sondern weil er die wichtigste Funktion hat, mit seinen Ablagen, mit seiner ganzen Körperlichkeit Gegenspieler zu bündeln. Und dann Bälle so zu verteilen, dass dann Rebic und Jovic eben ihre Freiräume bekommen, dass dann auch ein Ball durchgesteckt werden kann. Dass dann eben auch ein Kostic ins 1 gegen 1 gehen kann. Das war ja auch gar nicht so oft möglich gegen Hertha, die ja sehr diszipliniert auch verteidigt haben.
Stimmt.
Die dann sehr oft auch da hinten mit 2 Mann dann waren. Mittelstädt, Skelbert, die da sehr weit mal rausgerückt sind auf den Flügel. Das ist der Haller, der da sehr, sehr stark fehlt.
Ja, vor allem auch so timingtechnisch, finde ich. Also es gibt ja immer noch auch noch die langen Bälle werden immer noch gespielt. Gerade Kevin Trapp ist sich da nicht so schade für, wenn der Gegner hoch anläuft, dann spielt er den langen Ball. Und die kommen auch häufig noch an auf Rebic und Jovic. Aber die sind einfach weniger gut im Festmachen der Bälle. Deswegen stimmt so der Rhythmus nicht. Also bei Haller hatten immer die Außenspieler noch die Zeit, nach vorne zu rennen. Und dann hatte er mehrere Anspieloptionen. Beziehungsweise häufig gibt es dann den Rückpass zu jemandem, der nachrückt. Und der spielt dann erst raus auf den Flügel. Aber das Ganze ist quasi schon in einer flüssigen Bewegung nach vorne. Der ganze Mannschaftsverbund rückt nach vorne. Und gegen Hertha gab es ganz viele Situationen, in denen das Timing einfach nicht gestimmt hat, weil die Zeit, in der man den Ball vorne festgemacht hat, zu kurz war. Und dann war jemand gerade schon auf dem Weg nach vorne und dann kam der Pass nicht oder die Passoption hat nicht gestimmt. Hertha hat den Ball erobert und dann stand man relativ wild in seiner Ordnung nach hinten. Also das war wie so ein bisschen Sand im Getriebe, ist eigentlich die falsche Metapher, aber das war, als hätte ein Schlagzeuger immer einen Takt so ganz leicht neben dem Beat geschlagen. Damit kannst du zwar schön Kaffeehaus-Jazz produzieren, Aber für den Bundesliga-Marsch reicht es halt dann nicht mehr. Ja. Deutsche wollen auf der 1 und der 3 klatschen.
Jetzt wird es aber hier sehr philosophisch. Ja, ich glaube, man kann es so ein bisschen ablesen. Seitdem Alea nicht mehr dabei ist, geht's ein bisschen bergab für Eintracht Frankfurt. Parallel ist eben Europa ein großes Thema und vielleicht sind es eben, wenn dann die beiden da jeden Weg gehen müssen und jeden Ball festmachen und jeden Ball ablegen, für sich selber machen müssen, will man gehen dann die Körner auch weg, ne? Also die beiden müssen sich komplett umstellen da vorne drin. Das ist halt, du hast halt nicht mehr den zentralen Spieler, der für dich erstmal das Gröbste wegschafft, während du dich orientieren kannst, sondern du bist jetzt selber derjenige, der da rumrödeln muss. Und ich glaube, seitdem der verletzt ist, Alea, das war gegen Schalke, hat er noch mitgespielt? Nee. Gegen Schalke war er, glaube ich, schon verletzt. Gut, Schalke kann jeder schlagen, aber seitdem gab es, glaube ich, zwei Punkte. Parallel die Belastung Benfica Lissabon und so weiter. Ich glaube, das kommt alles so ein bisschen zusammen, dass die jetzt so aus dem letzten Loch pfeifen und sich dann einfach, ob es da jetzt eine bewusste Entscheidung gibt oder ob es bei jedem individuell im Kopf stattfindet, sagt, okay, wann gehe ich den extra Meter, wann ziehe ich den Sprint zur Grundlinie durch? Ist das jetzt heute gegen Hertha BSC oder spare ich mir das Körnchen für Donnerstag gegen Chelsea? Und da kann sich, glaube ich, kein Fußballer von freimachen, der professioneller ist, zu sagen, okay, vielleicht gebe ich den eher Donnerstag auf der großen Bühne.
Ja, ich glaube nicht, dass es eine bewusste Entscheidung ist.
Nee, ja, genau. Es ist der Körper.
Vielleicht also, du denkst, okay, es ist Hertha jetzt, irgendwie wird das schon werden. Vielleicht auch.
Ja, das ist halt so.
Das hatte ich das Gefühl dann sehr stark nach in der zweiten Halbzeit.
Genau. Und am Donnerstag wird das alles gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da wird jeder wieder.
Da ist halt nicht das Gefühl auch nicht da, das wird ohne auch.
Genau.
Und da kann ich jetzt das machen, was du gemacht hast, Max, vorhin bei Werder.
Jetzt bin ich wir gespannt, jetzt auch wieder, was habe ich denn da gemacht?
Wir würden jetzt ganz. Nein. Du machst nur gute Witze, natürlich. Mhm. Wenn Jovic diese Riesen, weil es war, glaube ich, Jovic, ich hoffe, ich erzähle kein Mist, wenn der diese Riesenchance aus 2 Metern reinmacht und Jahrstein da nicht den Reflex der Saison auspackt für Jahrstein-Verhältnisse, dann würden wir hier ganz anders reden, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass Hertha da gegen einen tieferen Gegner, gegen ein tieferes Frankfurt irgendwie eine Idee gehabt hätte. Obwohl man Hertha nicht wieder dieses Thema, Hertha geht's ihm nichts mehr, denen kannst du aber nichts vorwerfen, die haben alles reingegeben. Aber ich fand schon, dass halt diese Riesenchance, und dann gab es ja danach, glaube ich, kurz danach noch eine Riesenchance von Jovic, wenn eine von diesen beiden Dinger reingeht, reden die wieder anders drüber. Also ja, es war nicht stimmt. So, dass die keine Chancen hatten und da nur gechillt haben auf dem Feld, die Frankfurter.
Nee, absolut. Also man hatte das Pech, dass man die Chancen nicht gemacht hat. Ich glaube, eine von den Chancen war Rebic, der dann aus kurzer Distanz nochmal abgezogen hat. Und Jahrstein war in dem Spiel richtig gut.
Nee, stimmt. Ja, stimmt, war Rebic die beiden Chancen, nicht Jovic. Ja.
Genau, aber Jovic war beteiligt, weil er, glaube ich, den Freistoß geschossen hat und auch gefoult wurde von Klünter, der zu diesem Freistoß geführt hat. So kamst du vielleicht drauf. Ja, das stimmt natürlich. Also Hertha dann, wenn auch eher gefährlich in Umschaltsituationen, da hat man es dann okay ausgespielt, aber da war halt auch Eintracht Frankfurt sehr gut in der Restverteidigung. Also das hat man ganz gut hinbekommen, dass man auch mit 2, manchmal 3 Verteidigern gegen eine Gleichzahl von Hertha-Spielern das irgendwie noch verteidigt bekommen hat. Und dann hat Gelbert halt noch diese große Chance kurz vor Schluss. Aber dafür hat ja auch Abraham diesen großen Kopfball in der Nachspielzeit, wenn der auf den Kopf von Paciencia fällt oder ihn einfach ein bisschen besser platziert. Er köpft ihn halt zentral auf Jahrstein. Ja, kann sein, dass wir dann anders über dieses Spiel sprechen.
Genau, um da noch auf eine positive Note zu enden, wo ich nicht das Gefühl habe, dass sie körperlich oder geistig durch sind, ist Innenverteidigung bei Frankfurt. Also Hasebe, ein bisschen hast du ja schon genannt, aber ich finde Abraham und Hinteregger haben da auch wieder ein solides Spiel gemacht. In der Passgenauigkeit natürlich ein bisschen schlechter, wenn da vorne leer fehlt für die langen Bälle, aber in der Endverteidigung kann Frankfurt über die beiden sehr viel lösen.
Das stimmt. Dann wollen wir auf dieser versöhnlichen Note auch aus diesem Spieltag rausgehen, der ja auch wirklich ein skurriler und toller Spieltag war. Für Eintracht Frankfurt geht es jetzt zu Hause weiter gegen Chelsea, bevor man dann nach Leverkusen reist. Hertha BSC empfängt zu Hause den VfB Stuttgart, fährt dann nach Augsburg und darf dann wiederum gegen Leverkusen sein Heimspiel bestreiten. Wir erinnern uns, letztes Jahr gab es ein 2:6 am 34. Spieltag. Das wollen wir Pardadei in seinem Abschiedsspiel nicht gönnen in dieser Saison. Und damit haben wir alle 9 Spiele dieses 31. Spieltags besprochen. Und ich bedanke mich sehr herzlich bei euch für eure Zeit, für eure Expertise. Zum einen bei Benny Kuhlhoff von One Football. Ich hoffe, dass es nicht wieder 4 Jahre dauert, bis ich dich hier begrüßen darf. Bei Twitter @BennyCool. Danke dir, Benny, dass du mit dabei warst.
Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Man kann auch den OneFootball-Podcast bei YouTube schauen oder als Podcast konsumieren. Sektion Radioverbot heißt der. Und ebenfalls alles schauen und lesen und hören sollte man, was Tobias Escher in seine Finger, Hände oder seine Zunge bekommt. Okay, das ging jetzt irgendwie komisch. Ich danke @Tobias Escher auf Twitter. Es war eine lange Aufzeichnung. Ich habe 8 von 9 Spielen über 90 Minuten gesehen. Das macht was mit einem Menschen.
Wir sind auch ein bisschen durch natürlich jetzt. Also ja, ich genau, merke es nach der langen Saison. Ich glaube, du auch ein bisschen.
Absolut. Ich habe wieder so eine
klassische. Wir schieben es auf die körperliche, geistige Belastung.
Genau. Darauf, da ist halt auch die Frage, warum passiert das jede Rückrunde? Muss man da nicht vielleicht einfach mal in der Vorbereitung auf die Rückrunde ein bisschen was verändern? Ich brauche einen anderen
Kader tiefer aufstellen, ja.
Ja, vielleicht bessere Ernährung, das könnte sein. Weniger Fußball, mehr Freizeit. Tobi, ich danke dir. Tobias Escher, danke, dass du mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann habe ich noch 3 Podcast-Empfehlungen zum Ende dieses Podcasts, weil ihr habt ja noch nicht genügend Podcasts gehört. Zum einen möchte ich empfehlen, Ahead of the Time ist ein Podcast von 538 in Kooperation mit ESPN. Da geht es darum, um Sportler, Sportpersonen. So, und das war er, der Teil aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz zu Eintracht Frankfurt. Wie gesagt, wenn euch alle Spiele interessieren, dann geht doch mal auf rasenfunk.de. Da findet ihr unsere ganze Spieltagsbesprechung und noch viel mehr. Wir sprechen auch immer wieder über europäische Top-Ligen. Wir sprechen über zeitlose Themen des Fußballs. Hört mal rein im Rasenfunk. Ansonsten hören wir uns sehr gerne wieder, wenn ihr mögt, hier an diesem Ort und an dieser Stelle dann wieder zu Eintracht Frankfurt. Macht's gut. Ciao.
Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.